wenn andere bereits das Gespräch abgebrochen haben, was leider oft genug passiert, selbst immer noch einmal um die nächste Ecke schauen und fragen, könnte man es nicht auch so verstehen? Vielleicht gibt es da noch eine Chance für ein Gespräch und hier noch, ja, die Lücke für eine Brücke zum anderen. Das ist das, worauf es in der gegenwärtigen Situation, glaube ich, am allermeisten ankommt.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Immer wieder neu das Gespräch suchen. Der Theologe Daniel Bogner über die zunehmende Polarisierung nach der Auszeichnung von Bischof Barron. Euer Input rund um Theologie, Glaube, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur. Das hier ist der Podcast der Herder Korrespondenz und der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Herz und Haltung und mit mir, Daniel Heinze. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Die Kritik an der Verleihung des Joseph-Pieper-Preises an Bischof Robert Barron ist nur ein Beispiel. Die Polarisierung des US-amerikanischen Katholizismus verschärft auch die Debatten in der katholischen Kirche in Deutschland. Was ist das Entscheidende an den aktuellen Entwicklungen und wie ist ihnen zu begegnen? Darüber spricht Stefan Ort aus unserem Podcast-Team heute mit dem Theologen Daniel Bogner. Den hat diese Preisverleihung nachdenklich gemacht. Bogner ist davon überzeugt, dass sich der deutsche Katholizismus verändern wird. Er sagt, nur wenn die Gesprächsfäden nicht abreißen, wird sich dabei eine weitere Polarisierung verhindern lassen. Das ist ein Auftrag an alle, gerade auch angesichts der Tatsache, dass sich manche bedauerlicherweise dem Gespräch verweigern. Daniel Bogner ist Professor für Allgemeine Moraltheologie und Ethik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Fribourg in der Schweiz. Er podcastet auch, nämlich als Co-Host von OMG, dem Podcast über mehr als alles. Von 2000 bis 2006 war er Referent für Menschenrechtspolitik im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Daniel Bogner im Gespräch mit Stefan Ort, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Bogner, das gesellschaftliche Klima ist rauer geworden. Das betrifft auch die katholische Kirche, wie zuletzt an der Verleihung des Joseph-Pieper-Preises an Bischof Barron zu beobachten war. Sie waren dabei. Was war für Sie das besonders Verstörende an der Verleihung des Preises?
Im Grunde genommen der Ablauf dieser Veranstaltung und der Kontext, in dem diese Veranstaltung stattgefunden hat. Also es war eine Closed-Shop-Veranstaltung. Also man kam da nicht ohne Probleme, ohne spezielle Einladung auch hinein. Die Anzahl war begrenzt. Es war auch vom Ablauf der Veranstaltung so geregelt, dass es keinen offenen Austausch geben sollte, also keine Fragen, keine Diskussionen, wie das ansonsten in Veranstaltungen in katholischen Akademien ja eigentlich üblich und Kultur ist. Das haben die Veranstalter damit begründet, dass es eben ein Festakt sein soll, also eine Verleihung eines Preises. Kann man im Prinzip auch nachvollziehen, das ist ja nicht exklusiv, gibt's anderswo auch. Da aber die Person Barron derart ja diskutiert, umstritten ist, war im Vorfeld, lagen ganz viele Fragen einfach auf dem Tisch und es hätte eigentlich nahegelegen, jetzt auch in Austausch zu treten. Verstörend war dann auch, dass das Publikum im Prinzip fast ausschließlich aus Personen bestand, die einfach aus dem deutschsprachigen Raum zu der Gruppe gehören, die sich jetzt geistlich-spirituell durch das Internetapostolat von Bischof Barron ansprechen haben lassen, sozusagen zu seinen Followern gehören, seinen geistlichen Followern. Also das ist auch interessant, was das eigentlich für Pastoral und Verkündigung bedeutet, dass sowas, das sieht man an Barron, komplett auch digital stattfinden kann. Und diese Leute waren jetzt froh und dankbar, endlich mal eine Gelegenheit zu haben, sozusagen ihren Apostel, also das ist so ein bisschen polemisch, aber also den, über den sie zum Glauben gekommen sind, live zu erleben. Und das hat die Veranstaltung sehr geprägt. Also das wich doch stark ab von einer diskursiven, auf Austausch, auf Diskussion, Austausch von Argumenten, beruhenden Akademieveranstaltung.
Ja, wie ist das aus Ihrer Sicht? Was zeichnet Bischof Robert Barron aus und wo ist das Problem? Dass es ja auch massive Proteste, massiven Einspruch gegen diese Preisverleihung gab?
muss man verschiedene Dinge zusammentragen. Also auf der einen Seite die Form, in der Bischof Barron unterwegs ist, eben, ich habe es schon gesagt, also der digitale Raum, Word on Fire, Catholic Ministries, glaube ich, heißt sein digitales Portal, wo er auf unterschiedlichen Kanälen mittlerweile ein Millionenpublikum erreicht. Das ist erstmal gar nicht problematisch. Was ihn umstritten macht, ist, dass er theologisch, also verschiedene Dinge. Einerseits steht er theologisch eher auf der konservativen, also ganz eindeutig auf der konservativen Seite. Jetzt muss man aber gegenbalancieren. Er ist kein Integralist. Also er ist keiner, der etwa die Vernunft vollkommen negiert oder ausschalten will. Er ist kein Sektierer. Er ist keiner, der sozusagen zumindest offen, dass die Trennung von staatlicher und religiös-kirchlicher Sphäre bestreitet, wie das Integralisten gewöhnlich tun. Aber er ist ein stark Konservativer. Er hat am Institut Catholique in Paris seine theologische Dissertation geschrieben. Er steht, wenn man jetzt in das theologische Spektrum des zweiten Hälfte 20. Jahrhunderts schaut, eben viel näher bei jemand wie Hans-Urs von Balthasar als bei jemand wie Karl Rahner, der gerade für die deutschsprachige Theologie im 20. Jahrhundert den Aufbruch aus einer ja thomistischen, neuscholastischen Selbstverschließung der Theologie personifiziert hat. Und da grenzt sich Barron von ab und sagt, und da wird's jetzt sozusagen streitbar, sehr streitbar, diese anthropozentrische Wende, für die der Name Karl Rahner steht, ist ein Problem, weil sie Kerngehalte der christlichen Verkündigung des biblischen Glaubens sozusagen ja unter Wert verkauft. Das sind jetzt meine Worte. Man müsste jetzt Barron fragen, wie er das ausdrückt, aber von den Einteilungen her, glaube ich, ist das richtig, dass er da sehr, sehr kritisch ist. Hans-Urs von Balthasar steht für ihn für eine andere Richtung, für eine Richtung, die dogmatischen Verkündigungsgehalte des christlichen, des biblischen Glaubens, ja des katholischen Glaubens, auch in seiner lehramtlichen Verkündigung, aus sich heraus versucht zu erschließen und dann mehr darum bemüht ist, diese Erschließung mit einer Kunst der Schönheit ins Bild, ins Wort, an den Mann, an die Frau zu bringen. So, und während eine Theologie in der Gefolgschaft von Karl Rahner vielmehr an Übersetzung bemüht ist, an diskursiver Übersetzung, an der Erschließung, wo in der Weltlichkeit des Menschen und seinen welthaften Vollzügen ja dieser Gott aufgespürt, der unsichtbare Gott sichtbar gemacht werden kann, wo die welthaften Vollzüge selbst eine Sprache sein können, von Gott zu erzählen. Da geht ein Barron andersrum an die Sache ran und sagt, das wird diesem Gott nicht gerecht und dieser Botschaft nicht gerecht. Wir müssen sozusagen top down von oben, also von Gott her, die Schönheit Gottes zum Spüren bringen, zum Klingen bringen, spürbar machen. Das sind so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen jetzt aus der Hüfte heraus diese unterschiedlichen Herangehensweisen theologischer Optionen sichtbar zu machen. Und da steht eben Barron auf dieser Seite. Also Hans-Urs von Balthasar, die Schönheit des Glaubens. Die zunächst einmal hat die lehramtliche Verkündigung einen großen Kredit bei ihm und wird nicht also problematisch betrachtet. Und das ist natürlich, kann man sich jetzt vorstellen, gerade in einer deutschen Kirche, in der westdeutschen Tradition, mit einer ganz starken, auch rational durchformten Theologie, anstößig und ruft zu Diskussion und Widerrede heraus.
Was hat die Kritiker konkret dann vor allem gestört? Das sind ja dann eben schon auch inhaltliche Positionierungen, mit denen sich Robert Barron dann, angreifbar gemacht hat oder eben Kritik auf sich gezogen hat.
Natürlich, man muss jetzt einen Schritt weitergehen. Es war sozusagen bisher nur die Frage der theologischen Herangehensweise, der Hermeneutik. Das wird jetzt konkreter bei Barron in zwei Richtungen. Einmal, man könnte jetzt sagen, sexualethisch, Beziehungs, ethisch und auf der anderen Seite politisch. Also was die Beziehungsethik anbelangt, ist er ein Vertreter der klassischen katholisch ererbten Sexualmoral, sieht Homosexualität höchst problematisch. Sowieso alles, was mit dem Namen LGBTQI+ heute bezeichnet wird, queer Fragen und Identitäten, der Begriff Gender, das ist alles etwas, was er eigentlich als Abfall von der richtigen Lehre, von der Orthodoxie des katholischen Glaubens betrachtet. Das auf der einen Seite, jetzt abgekürzt, und auf der anderen Seite politisch ist er in der gegenwärtigen Lage in den USA hervorgetreten als jemand, der doch sich auch mit Donald Trump sehen lässt, sich von ihm hat berufen lassen in ein Board für ja Religionsfreiheit. Kürzlich nach dem Mord an dem Influencer Charlie Kirk hat er sich auch geäußert, anerkennend positiv für diese Art Apostolat in der gegenwärtigen Zeit. Also er stellt sich damit in der politischen Lage der USA, und das ist ja, hat ja gleich immer weltweiten Impact auch, natürlich schon in ein ja problematisches Licht, weil er sich vielleicht, das wird ihm vorgeworfen, deutlich zu wenig abgrenzt gegenüber den Gefahren, die mit Donald Trump, seiner Art von populistischer Politik, Neoimperialismus sicherlich einhergehen.
Ja, der US-amerikanische Katholizismus ist ja schon seit vielen Jahren stärker polarisiert. Haben Sie Sorge, dass da jetzt etwas aus den USA in den deutschen Katholizismus hinüberschwappt?
Das ist sicher komplexer, als dass man das jetzt mit dem Begriff drüben bleiben oder hinüberschwappen bezeichnen könnte. Aber der westeuropäische Katholizismus steht natürlich schon auch irgendwie an einer Weiche gegenwärtig. Also man merkt, dass die Katholizismen der westeuropäischen Länder, dass die Formen, in denen sich dieser Katholizismus in den letzten 50, 80 Jahren etabliert hat, unter Druck stehen, angefragt sind. Und das gilt ganz besonders für die deutsche Kirche, die nochmal eine Sonderrolle einnimmt, weil es so eine feste, gut etablierte Verfassungsform dieses Katholizismus gibt, die ist gut ausgestattet, die ist etabliert, da gibt es, in alle Diözesen haben, sind personell stark aufgestellt, große Generalvikariate, da wird sozusagen das Religiöse ziemlich seriös und professionell auch administriert. Also da könnte man jetzt ins Detail gehen. Ich versuche nur so ein bisschen die Linien nachzuzeichnen, die vielleicht verantwortlich sind für diese Weichenstellung, an der man da steht. Das gerät unter Druck dadurch, dass natürlich mit Prozessen der Säkularisierung in den letzten Jahrzehnten eine Kluft entsteht zwischen den Formen dieser Kirche, die noch weiter existieren, staatskirchenrechtlich bewährt, wohl etabliert, gut finanziert, auch immer noch trotz aller Kirchensteuer-Mindereinnahmen. Auf der einen Seite, also die Formen sind stabil. Inwieweit ist das aber noch auch gefüllt, gelebt, gedeckt durch reale religiöse Praxis? Und durch welche? Da gibt es Aufbruchbewegungen, also neue geistliche Bewegungen schon seit vielen Jahrzehnten. Im freikirchlichen Spektrum gibt es Aufbrüche, die auch im Katholizismus, Gebetshaus Augsburg Stichwort, andere Bewegungen, neokatechumenale Wege und so weiter Fuß fassen. Und die Frage an diese Formen des etablierten Katholizismus stellen, für wen steht ihr eigentlich? Für wen sprecht ihr? Wen repräsentiert ihr? So, das ist sozusagen die problematische Punchline, vor der oder mit der sich die Repräsentanzen, die repräsentativen Formen des Katholizismus hierzulande beschäftigen müssen. Und ich glaube, daran entscheidet sich momentan viel. Und an dieser Frage lassen sich auch viele Konflikte so entschlüsseln.
Was ist denn Ihr Rat, wie man jetzt damit umgehen sollte? Also Barron war jetzt ganz konkret der Fall der Preisverleihung an ihn, die Diskussion. Sie haben aber das Feld ja jetzt gerade etwas breiter aufgemacht. sind sozusagen die Errungenschaften, die gerade im Katholizismus in Deutschland nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ja auch bedacht worden sind und wo man wirklich auch versucht hat, das kirchlich umzusetzen, sind die hinfällig? Wo sind Korrekturen notwendig? Wie ist jetzt mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen?
Ich bin der Meinung, dass die wichtigste Herausforderung in der Ausprägung einer veränderten Grundhaltung dieses etablierten Katholizismus besteht. Es geht nicht darum, einfach das Kind mit dem Bade auszuschütten und sozusagen also Errungenschaften auch für Irrwege zu erklären. Man hat gerade in der deutschen Kirche auch wirklich unglaublich viel erreicht, die weltkirchliche Arbeit. Da ist die deutsche Kirche gerade auch durch ihre gute Ausstattung vorbildhaft weit über den nationalen Rahmen hinaus. Die Diakonale, das diakonale Zeugnis dieser Kirche, die Präsenz im Erziehungs-, im Gesundheits-, im Bildungssektor, das alles ist gut und richtig. So, das ist sozusagen das Erste, was man mal sagen muss. Wenn ich sage, die Herausforderung besteht in der Ausprägung einer veränderten Grundhaltung, dann meine ich, die Kritik, die diese charismatisch, manchmal als populistisch bezeichneten Aufbrüche innerhalb des Katholizismus oder Anfragen innerhalb des Katholizismus, für die Barron zum Beispiel steht, darstellen, werden von den etablierten Formen der Kirche hier oft ziemlich apodiktisch abgelehnt. Die Haltung ist, man weiß eben schon, dass das ein Weg ist, für den dieser Barron jetzt zum Beispiel steht, der sicher ins Verderben führt. So. Und das wird mit einem apodiktischen Grundduktus behauptet, der natürlich auch aus viel eigener Auseinandersetzung und Arbeit rührt. Man hat sich in langen Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes, der Glaube in der Welt von heute, abgekämpft und durchgerungen zu einer Position, die dann zur Überzeugung kommt, das, wofür Barron steht, das ist einfach ein Irrweg. So, da ist sicher viel Richtiges dran. Was man aber an der Stelle sagen muss, ist, Auseinandersetzung endet nie. Es ist eine je neu zu bewerkstelligende Aufgabe, in die Diskussion zu treten, gerade mit seinen Gegnern. Und das war das, was man in Münster so hat vermissen lassen. Also eine theologische Fakultät, die sich vielstimmig, absolut eindeutig, also gegen Barron und dieses ganze Projekt dieser Tagung geäußert hatte. Als es dann aber konkret wurde und die Tagung war, hat sich keiner sehen lassen, um zumindest einmal zuzuhören, auch einen eigenen Eindruck zu gewinnen. Was sind das für Menschen, die das sind? Denn dieses sogenannte rechte Spektrum ist vielfältiger und diverser, als man von außen vermuten möchte. Und man darf vor allem auch nicht den Fehler machen, die Follower mit dem Apostel gleichzusetzen. Also Barron ist das eine und den darf man und muss man an vielen Stellen scharf kritisieren. Punkt. Aber diejenigen, die er anspricht, das ist etwas anderes. Da gibt es eine Diversität, da ist sozusagen der Weg von ganz rechts bis auch in die Mitte des Katholizismus relativ offen. Und da gibt es unterschiedliche Erwartungen, die man da an diesen Barron hegt. Und das bedeutet im Umkehrschluss oder das bedeutet in der Folge, da gibt es durchaus Ansatzpunkte, Anknüpfungspunkte, Gesprächsbrücken, die man knüpfen könnte. Und wenn man das nicht immer wieder versucht, und genau das muss man momentan eben vermissen, das findet nicht wirklich statt, so wie das in Münster ablief, dann hat das zur Folge, dass es auch in der Kirche immer mehr zu dem kommt, was wir auch gesellschaftlich feststellen, nämlich ein sich zurückziehen in ideologisierte Camps, die jeweils für sich der festen Überzeugung sind, wir haben die Wahrheit, wir wissen, wie es ist, was richtig ist, und es gibt überhaupt keine Möglichkeit mehr der Verständigung. Und dann ist Kirche nur noch Doppelung dessen, was wir gesellschaftlich sowieso schon haben. Und das, würde ich meinen, ist höchst problematisch. Das ist gerade in Deutschland noch einmal ein bisschen verschärft, diese Gefahr, dieses Risiko ist hierzulande noch ein bisschen größer, gerade weil die deutsche Kirche so gut etabliert und so gut ausgestattet, in so wohlfinanzierten Institutionen, institutionellen Formen auch innerhalb der Theologie daherkommt und dadurch die Gefahr der Abkoppelung von dem Rest der Welt besonders hoch ist. Also ich war selbst auch schon viel in kleineren Ländern und deren Kirchen unterwegs, wenn man in Luxemburg ist, wenn man in der Schweiz ist, auch wenn man in schwächer finanzierten Kirchen ist, Frankreich, dann merkt man, es gibt dort ein größeres Bewusstsein dafür, dass es auch andere gibt, auf die man mal schauen, auf die man mal hören sollte. Ich werf das jetzt in Deutschland, das kann man, glaube ich, niemandem sozusagen intentional vorwerfen, dass sich da Leute bewusst abschotten. Aber man sollte einpreisen, dass in so fest etablierten Systemen diese Abkoppelungsgefahr einfach sozusagen, also natürlicherweise besteht. Und das ist ein Problem. Die deutsche Kirche guckt, das wage ich mich jetzt mal als beruflicher Schweizer seit vielen Jahren zu sagen, mehr auf sich als andere Kirchen das tun und guckt konstitutiv ein bisschen weniger auf andere, als das anderswo der Fall ist. Und das ist ein Problem und das hat man, und in der gegenwärtigen Lage, wo Polarisierungen die große Gefahr sind, wirkt sich so ein Grundzug besonders verhängnisvoll aus.
Sie hatten sich ja entsprechend auch im jüngsten Artikel in der Herder-Korrespondenz geäußert, mit einem Appell auch an die Theologie, an Theologinnen und Theologen, sich entsprechend zu engagieren. Haben Sie da Resonanz drauf bekommen?
Ja, es gab viele Leute, die sich gemeldet haben und gesagt haben, das ist etwas, was jetzt notwendig ist. Und wichtig ist, dass ich meinen Beitrag oder meine Stimme als den Versuch eines Gegenbalancierens verstehen möchte. Also nicht jetzt damit wiederum eine polare Gegenposition gegenüber den Reformkräften aufmachen möchte, sondern im Prinzip die Reformkatholiken, Katholikinnen oder Theologinnen und Theologen zu einer Selbstaufklärung auffordern möchte. Also die Aufklärung der Aufgeklärten, das macht ja eigentlich erst wirkliche Aufklärung und Kritik aus. Also wenn man nicht meint, man hat sich jetzt einmal aufgeklärt, das sei ein abgeschlossener Vorgang und jetzt wisse man, wie die Dinge liegen und könne den anderen damit gegenübertreten. Darum geht es, dass sich gerade die kritischen Kräfte in ihrem Selbstverständnis so begreifen, dass sie sich eigentlich immer wieder erneut und neu in Frage stellen müssen, immer wieder auch den Perspektivwechsel vollziehen sollten. Wenn andere bereits das Gespräch abgebrochen haben, was leider oft genug passiert, selbst immer noch einmal um die nächste Ecke schauen und fragen, könnte man es nicht auch so verstehen? Vielleicht gibt es da noch eine Chance für ein Gespräch und hier noch, ja, die Lücke für eine Brücke zum anderen. Das ist das, worauf es in der gegenwärtigen Situation, glaube ich, am allermeisten ankommt. Es wird ja viel den Rechten vorgeworfen, sie würden nach dem Freund-Feind-Schema, dafür steht der Name Karl Schmidt, Staatsrechtler der 20er, 30er Jahre, verfahren. Also die Einteilung in strikte Camps, hier Freund, da Feind. Man muss sehr aufpassen, nicht selbst dieses Schema zu adaptieren und zu reproduzieren und damit, um keinen Deut besser zu sein und nichts, ja, anbieten zu können, was über diese verfahrene Lage eigentlich hinausweisen würde.
Herr Buckner, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Stefan Orth, der Chefredakteur der Herder-Korrespondenz, im Gespräch mit Professor Daniel Bogner. Ihr habt's im Interview mitbekommen, in der September-Ausgabe der Herder-Korrespondenz hat Bogner einen Artikel zum Thema geschrieben. Und wie ihr an den rankommt und wie ihr euch generell die Herder-Korrespondenz in euer Leben holen könnt, das lest ihr alles in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Darin auch der Link zum neuen Band der Edition Herder-Korrespondenz von Daniel Bogner und Heiner Bielefeld mit dem Titel Menschenrechte nach der Zeitenwende – Gründe für mehr Selbstbewusstsein. Wir freuen uns wie immer über eure Sicht der Dinge. Schreibt uns gerne über Instagram oder über Facebook oder über die Website der Herder-Korrespondenz. abonniert bitte unseren Podcast-Feed. Empfehlt uns gerne weiter an alle, die unsere Themen hier auch spannend finden könnten. Und wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify dalasst, dann sagen wir erstens ganz lieb Danke und zweitens freuen wir uns riesig darüber. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge haben mitgearbeitet Stefan Ort, Annika Schmitz und ich, Daniel Heinz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis nächste Woche.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.